Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedeke,
eure ModeratorInnen von Niere2Go.
Liebe ZuhörerInnen, heute wird es bei uns wieder ganz praktisch werden. Praktisch und auch bestimmt unterhaltsam, denn mit Professor Joachim Heuer konnten wir für diese Folge nicht nur einen Kollegen gewinnen, der den Säure-Basen-Haushalt von vorne und von hinten sowie rauf und runter deklinieren kann, sondern auch durch seine lange klinische Erfahrung viele spannende Fälle an der Hand hat. Und diese Fälle vermag er mit Humor und manchmal auch gewissen Plot-Twists zu schildern. Ich freue mich auf die heutige Folge und die Antworten auf unsere zahlreichen Fragen, die wir vorbereitet haben. Herzlich willkommen, Professor Heuer. Lieber Joachim, stell dich bitte doch unseren ZuhörerInnen einmal kurz persönlich vor.
Ja, sehr gerne, liebe ZuhörerInnen und lieber Bernd und beste Grüße an dein Team und fein, dass ihr das so gut vorbereitet habt. Ich sitze im Augenblick in Marburg, wo ich an der Uniklinik der Philipps-Universität Marburg die Nephrologie leite. Die hat hier in Hessen einen Lehrstuhl mal vor 20 Jahren dafür eingerichtet und da sitze ich drauf und mache es sehr gerne. Ich leite die Nephrologie und wir haben natürlich die konservative Nephrologie, eine Dialyse und wir haben eben auch über die ganzen vielen Jahre eine eigene Intensivstation gehabt, was erstens sehr viel Spaß macht, zweitens macht es sehr viel Arbeit und drittens macht es häufig viel Ärger, aber man hat auch tolle Fälle, was sich besonders eben auch im Säure-Basen-Haushalt niederschlägt. Da haben wir schöne Erlebnisse schon mit gehabt. Und sonst bin ich natürlich bei uns in der Fachgesellschaft immer aktiv, auch immer wieder so in kleinen Workshops oder kleine Symposien zum Säure-Basen-Haushalt und lerne immer wieder nette Leute kennen und interessierte Leute. Natürlich geht ein Teil der Leute auch an uns vorbei, weil sie denken, ach, das tue ich mir jetzt gerade nicht an. Kann schon mal ein bisschen komplex werden, ja.
Ja, so ist es mit dem Säure-Basen-Haushalt dann manchmal. Jetzt bist ja du genauso wie die meisten anderen von uns sozusagen nicht als Nephrologe geboren, sondern man durchlebt irgendwie Kindheit und Jugendalter und dann weiß man immer so genau, was man machen soll und denkt sich dann, jetzt wird man Dialysearzt oder Nephrologe. Wie war denn das bei dir so?
Bei mir war das so, dass ich aus einem mirakulösen Grund Abitur hatte, so dass ich gleich anfangen konnte zu studieren. Und damals, ihr seid ja alle jünger als ich, konnte man dann sagen, dass man Arzt studiert und wurde vom Militärdienst zurückgestellt. Und das fand ich attraktiv. Habe ich später auch noch verweigert. So war das damals. Wüsste gar nicht, wie das heute einzuschätzen ist. Na, ich studiert fröhlich in Göttingen und dann in Berlin und habe dann doch viel Lust gefunden an der inneren Medizin. Das macht mir viel Spaß. Man hat ja sehr viel Patientenkontakt und viel Gespräche etc. mit Patienten und man erlebt die tollsten Dinge. Und zur Nephrologie, wie ich dazu gekommen bin, das weiß auch keiner, weil ich nämlich im Staatsexamen, im zweiten Staatsexamen, wir haben damals aus dem Herold gelernt und da habe ich Hema auf Lücke gesetzt, Infektiologie auf Lücke und Nephro auf Lücke. Das ist eigentlich interessant. Ich glaube aber, im Herold war die Nephrologie das Kapitel immer schlecht geschrieben. Und dann habe ich eine Postdoc-Zeit gemacht beim Max-Planck-Institut in Frankfurt und die waren auf Zellphysiologie spezialisiert und waren damals wirklich eins der Top 3 Institute für Nierenphysiologie in der Welt. Und da habe ich so meine Liebe gefunden zu Transportern und zu Nephron und überhaupt, wie das Ganze funktioniert. Und so bin ich dann zurück nach Berlin an die Charité, dort in die Nephrologie gegangen und habe dann einfach meine ganze Assistenzarztzeit gemacht nach 3 Jahren Postdoc. Das hat mir schon geholfen, diese Postdoc-Zeit. Man kriegt einen anderen Zugang zu Themen und kann sich Dinge anders vorstellen. Und außerdem, ich hatte damals Elektrophysiologie gemacht, sicherlich auch, das galt immer auch als hochkomplex, Patchclamp und so ein Unsinn, habe ich geliebt. Dieses Knobeln und sich mit einer Sache etwas länger auseinandersetzen, das macht mir Spaß. Dieses bisschen vertieftere Arbeiten ist was Schönes. Obwohl wir im täglichen Leben wahrscheinlich in der Regel zu wenig Zeit dafür haben. Daher kommt es so ein bisschen, dass ich komplexe Zusammenhänge gerne auseinanderdividiere und wieder zusammenbastel, das ganze Puzzle.
Ja, das erklärt er dann ganz gut, warum Sie sich den Säure-Basen-Haushalt als Schwerpunktthema ausgesucht haben und ihn lieben. Es ist ja dann genau die Verbindung aus Knobeln und physiologischer Betrachtungsweise, oder?
Ja, und es macht Spaß, das sehe ich auch immer wieder bei den PJ-lern und bei den jungen Ärzten, wenn man sie dann irgendwie vor sich hat und einfach sagt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, haben die natürlich nicht, dann mit Säurebasen anfängt. Kommt dann ja ganz durch ein ganz strukturiertes Herangehen, kommt man dann immer weiter und findet eine Lösung. Und das macht denen Spaß. Das erlebe ich immer wieder. So muss man es wahrscheinlich auch machen. Es macht Spaß, denken macht Spaß, knobeln macht Spaß. Aber ansonsten aus Erfahrung heraus kann ich sagen, dass man ein viel komplexeres Verständnis zu Patienten gewinnt, wenn man Säure-Basen-Haushalt kann oder sich überhaupt mal eine BGA bringt. Und ich hatte mal das schöne Erlebnis, dass auf der Chefvisite, die wussten irgendwie, dass ich mindestens einmal frage, ob es auch eine BGA gibt. Und dann war das beim 10. Patienten die berühmte Frage, haben wir denn eigentlich auch eine BGA? Da sagte der PJler, ja, haben wir gerade gemacht. Ich war auch schon beim Anästhesisten und habe mir das erklären lassen. Und das ist irgendwie dann doch so eine Aufforderung an mich gewesen. Das kann ja auch nicht wahr sein, weil Säure-Basen-Haushalt ist innere Medizin und es ist ganz stark Nephro neben Pulmo, die beiden Gebiete, die Säure-Basen-Haushalt bestimmen oder können.
Ja, ja, gut, spannende Herangehensweisen. Du hast ja schon gesagt, Studentenunterricht, viele junge Studentinnen, junge Assistenzärztinnen um dich herum. Was gibst du denen denn für Tipps, wenn die sich so komplexen Themen mal grundsätzlich nähern? Gibt es da irgendwie eine besondere Herangehensweise, die du empfiehlst?
Ja, also bei allen komplexen Zusammenhängen gilt es darum, dass man sie total vereinfacht und dass man immer so dichotom arbeitet, dass man und die Endokrinologen, die haben das ja perfektioniert mit ihren ganzen Behandlungsbäumen oder Diagnostikbäumen, dass man einfache Schritte macht und die ganz strukturiert und das geht dann ganz schnell. Aber für jede BGA, manchmal dann kommen die mit der BGA und sagen das und das wäre es ja und dann sitze ich da erstmal, dann warten die und denken, der Alte, der muss erstmal oben den Denkapparat anwerfen oder warm laufen lassen. Nee, ist immer wieder strukturiertes Denken, ganz einfache Regeln und dann kommt man sehr gut weiter. Das ist dann überhaupt nicht schlimm.
Gut, dann müssen wir dann nachher unbedingt nochmal gemeinsam draufschauen. Mhm. Jetzt aber, bevor wir da ins Thema nochmal weiter reingehen, was unsere ZuhörerInnen ja auch immer wissen wollen, was denn so ein Leiter einer Abteilung in einer Uniklinik, der sich in der Klinik schon mit vielen schönen Themen beschäftigt, ja, was der noch für Hobbys außerhalb der Klinik hat und ob da überhaupt noch Zeit dafür bleibt.
Doch, also das würde ich schon sagen, dass ich ein ziemlich korrektes Privatleben auch habe, wo ich mir dann in entscheidenden Momenten eben doch die Zeit dann einfach nehme. Muss man machen, sonst geht man ja in die Knie oder so. Ne? Und wenn ich Hobbys sagen müsste, ja natürlich, ein Hobby war immer die Hauptstadt oder nicht die Hauptstadt, die war mir immer egal, aber Berlin und da sind wir ja nächtelang durch die Clubs gezogen und in den Clubs, da werde ich ja nicht mehr reingelassen. in berühmten Clubs, wo ihr alle ansteht, da brauche ich mich gar nicht hinstellen. Aber ich mache sehr viel Kulturelles, sehr viel Theater, sehr viel Musik. Ich gehe in die guten und in die schlechten Konzerte. Das macht mir Spaß. Ich mache selber Musik und ich habe mir jetzt auf meine alten Tage letztes Jahr eine Tuba gekauft und spiele wieder Tuba, was ich in der Jugend viel gemacht habe. Und es macht Spaß, im Orchester zu spielen oder im kleinen Ensemble. Und sonst als Nephrologe trifft man sich zum Beispiel mit Herrn Kunzendorf, alter Ordinarius aus Kiel, und dann rauf aufs Boot und dann wird gesegelt wie Hölle. Der liebte es immer bei schlechtem Wetter raus, wenn die anderen schon im Hafen blieben. Und wir haben viel gesegelt und so. Das ist ein toller Sport, wo man ja komplett abschaltet. Und sonst diese einsamen Dinge, die man macht, ich laufe sehr gerne. So in Berlin, ich kann es nur empfehlen, Berlin-Marathon ist ein tolles Erlebnis vom Laufen, klar. Aber einfach dieses Fest, dieses Publikum, so, da sind ja 2 Millionen Leute auf den Beinen an dem Tag, sodass selbst eine Bundestagswahl in Berlin dann nicht mehr funktioniert. Und das macht schon auch Spaß. Also solche Dinge liegen mir und tut auch gut für den Job.
Ja, super. Also das ist, finde ich, ja sehr interessant, auch für mich den Einblick. Da einen uns ja doch gleich ein paar Hobbys, was die Blechbläserei und natürlich auch die Liebe zu einem vernünftigen Wind angeht, ja. Okay. Ja. Gut, also dann wollen wir sozusagen jetzt mal ins Hauptthema reingehen und den kleinen Deep Dive in die Interpretation des Säure-Basen-Haushalts wagen, damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im klinischen Alltag mit der Interpretation des Säure-Basen-Haushalts oberhalb des Niveaus der Anästhesisten dann auch umgehen könnt und gehen sozusagen in die klinische Situation. So, Dienst im Krankenhaus, erster Einsatz in der Dialyse als junger Arzt oder Ärztin und dem Patient geht es aus irgendeinem Grund nicht so gut und die Pflegekraft wedelt schon mit so einem komischen weißen Streifen und sagt, habt ihr schon mal eine BGA gemacht? Und dann nehmen wir das Zettelchen in Augenschein und dann gibt's ganz viele Kürzel drauf, das kennen wir schon alles. Aber die Frage an dich jetzt wäre, Joachim, wie sortieren, mit welcher Systematik geht man jetzt denn am besten an die Analyse dieser schönen BGA ran?
Ja, also erstmal jeden, der in der BGA macht, erstmal loben, klasse und so weiter. Da hat man schon mal ein paar Gedankensekunden, die man machen kann. Und dann einfach dran denken, die drei entscheidenden Parameter, und das sind die, in die man guckt, bloß nicht alles, sondern immer PCO2 gucken, immer Bicarbonatwert gucken und schauen, ob es auf dem pH-Wert auch eine Auslenkung gibt Richtung Azidose oder Richtung Alkalose. Und in der Klinik natürlich sind die Azidosen die führenden Störungen. Und dann geht es ja darum, was erstmal so im Überblick stärker ausgelenkt ist, Bicarbonat oder das PCO2. Die wichtigen, weil vielleicht sozusagen schnelleres Handeln erfordern, ist natürlich sich anzugucken, wie ist der PCO2. Sicherlich PCO2 in der Klinik, nicht in der Narkosemedizin, ist natürlich ein zu hoher PCO2, der einen immer dann darauf hinweisen kann, hier ist also eine respiratorische Störung, die vorliegt. Dann glatt zum Patienten gucken, ob er noch schnauft. Ja. Häufige Störung und beim hohen PCO2 immer dran denken, mit Wahrscheinlichkeit handelt es sich um ein COPD oder kann es sich um einen COPD-Patienten handeln, der an ein hohes PCO2 gewöhnt ist. Und dann suchen wir natürlich weiter. BGA sollte immer schon auch arteriell sein. Das haben wir an Dialyse ja, weil Der Shunt ist ja arterialisiert, das ist eine arterielle BGA, die wir da abnehmen. Und sonst auf Station kann man natürlich auch immer wirklich einfach eine kapilläre BGA machen bei uns im Haus in der Poliklinik. Die Pulmonologen machen keine arteriellen, sondern sie machen kapilläre BGAs. Die sind als erstes wirklich immer genauso gut wie eine arterielle. Dann hat man schon nochmal einen Eindruck zur respiratorischen Funktion, wenn die im PO2 ebenfalls in Ordnung sind oder natürlich bedrohlicher, wenn sie zu niedrig sind. Aber wie gesagt, als erstes gucke ich meistens auf PCO2 und dann auf das Bicarbonat. PCO2 steht auch oben. Erhöhtes Bicarbonat, erhöhtes PCO2, immer kurz schauen, ob es ein COPDler sein könnte oder ob er sonst eben eine Pneumonie haben kann, wo er auch schon eine CO2-Retention hat. Und danach gucke ich auf die BGA, auf das Bicarbonat, erniedrigt oder erhöht. Als kleine Regel, die metabolischen Störungen, da sind PCO2 und Bicarbonat immer gleichsinnig. Also eine metabolische Azidose hat ein niedriges Bicarbonat und da ist aber auch in aller Regel der PCO2 erniedrigt. Die beiden gehen runter oder die beiden gehen hoch. Bei einer metabolischen Alkalose geht häufig auch PCO2 hoch. Also metabolisch sind die beiden gleichsinnig, respiratorisch sind die beiden gegenläufig. Und weil du gerade sagtest, an der Dialyse, ja, da reden wir von chronischen Veränderungen und da ist ganz häufig der pH noch normal oder in einer Range, die wir als schon noch ausreichend normal ansehen, wegen der Kompensationen im chronischen Bereich. Im akuten Bereich oder wenn die Störung schwerwiegend ist, häufig eben mit einem akuten Krankheitsgeschehen zusammenhängt, dann geht der pH auch runter oder wir haben eine Alkalose, wenn er hochgeht. Aber oft müssen wir die Azidose oder Alkalose-Situation entscheiden anhand von CO2, PCO2 und Bicarbonat, weil der pH sehr häufig eben kompensiert ist und besonders bei uns an der Dialyse natürlich über die Zufuhr von Bicarbonat, das so alles verwischt ist. Also, erste Regel, Ruhe bewahren, die drei Werte, die muss man können, pH, PCO2, Bicarbonat. Dann kommt man erstmal schon mal weiter. Das andere, sekundäre Störungen und so weiter, das kommt dann ja noch. Das ist überhaupt kein Ding und auch gar kein Problem.
Gut, also das sind die drei Kardinalparameter. Kannst du erklären, warum das der Großteil der Menschheit eigentlich immer mit dem Base Excess anstatt mit dem Bicarbonat hantiert?
Kann man auch, aber Base Excess ist irgendwie, ja, ich habe ja keinen Base, ich kann nicht mit dem Base Excess auf die Welt oder die Regelgröße ist eben das Bicarbonat und nicht irgendein Basenexzess. Und Bicarbonat, gerade für uns Nephrologen, ist ein total renales Geschehen. Die Niere regelt den Bicarbonathaushalt. Das macht ja nicht die Lunge. Die Lunge macht das CO2 abatmen oder retinieren. Deswegen, ich rede immer von Bicarbonat. Ja. Base Excess ist in aller Regel aber auch dasselbe. Dann darauf achten, es gibt das standardisierte Bicarbonat und auch ein kalkuliertes oder korrigiertes. Darauf achten, dass man bei der BGA, das trifft aber besonders zu auf PO2, die Temperatureingabe mit drin hat.
Ja. Ja. Ja gut, ich bin auch ein großer Freund von Bicarbonat, deswegen habe ich es bewusst nochmal nachgefragt. Mhm. Du hast ja auch schon ein bisschen so dargestellt jetzt die Kompensationsmechanismen, die wir haben. Das ist ja im Prinzip dann der Ausgleich jeweils über die andere Seite, also sprich entweder auf der metabolischen oder dann eben respiratorisch, wo sich dann Azidosen über die Atmung entsprechend kompensieren lassen.
Ja. Ja.
So, jetzt gibt es ja immer, wie wir gerade schon gehört haben, eine führende Störung, also Azidose oder Alkalose des Säurebasenhaushalts.
Ja.
Aber manchmal schleichen sich da auch noch zweite Störungen ein. Wie kann man die denn erkennen und sind die überhaupt relevant? Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel von einem Patienten oder einer Patientin geben, der oder die mit einer zweiten Störung aufgefallen ist?
Ja, das gibt es ja sehr leicht und schnell. Also es gibt dann die Störungen, die in die gleiche, zum Beispiel Azidose-Richtung gehen. Wir hatten neulich einen COPD-Patienten und der hatte nun aber auch Fieber und er hatte auch darunter eine Diarrhoe. Und er kam letztendlich in wegen Fieber. Diarrhoen kam er in einen Volumenverlust und kam dann in ein AKI-3. So, und dann wird seine Störung getrieben, sowohl durch das Bicarbonat als auch über den die CO2-PC, also die CO2-Retention. Und das wäre etwas, was gar nicht selten ist. COPDler und dann noch ein akutes Nierenversagen drauf macht das Problem. Und bei ihm war es dann so, gibt es natürlich den noch den zusätzlichen Grund gastrointestinalen Verlust. Und da sieht man nochmal, also die BGA gibt uns ein komplexeres Bild des Patienten. Ne? Wenn ich dann denke, COPD und AKI, hohes Krea von 7,8, alles geklärt, nee, der hat eine Gastroenteritis. Er verliert darüber Bicarbonat und wenn er auch noch Erbrechen hat, dann verliert er darüber wiederum auch noch HCl und würde darüber Protonen verlieren. Aber bei dem war es so, er verlor zusätzlich eben über die Diarrhoe mit dem schnellen Durchgang Bicarbonat und eben auch Chlorid. So, und das merkt man dann an der BGA schon, dass das komplexer ist. Wie man die Störung eben erfassen kann, da gibt es so kleine Regeln, ob da noch was anderes hintersteckt. Es gibt für die Kompensation zum Beispiel eine Regel, die werden vielleicht einige kennen. Wenn wir eine respiratorische Azidose haben, wir haben also so einen COPDler und der atmet ja glatt noch mit einem PCO2 von 80 oder der hatte 85, dann kann ich drauf gucken, ob er kompensiert oder ob er eben auch eine renale Störung hat. Und was ich vorhin sagte, respiratorische Störung, ne, dann geht er im PCO2 hoch. Und er geht auch dann im Bicarbonat hoch, wenn seine renale Funktion funktioniert. Und dann kann ich sagen, oh, der hat noch ein zweites Problem. Der kann anscheinend nicht richtig kompensieren. Da ist sozusagen, da geht es ihm nicht gut. Er hat also noch ein renales Problem, wenn er ein hohes PCO2 nicht mit einem, wenn das nicht gleichzeitig läuft mit dem Bicarbonat. Also, COPDler immer gucken, sind sie hoch im Bicarbonat, ja oder nein. Und bei dem Beispielpatienten COPD, Fieber, Hypovolemie ist AKI. Da kann die Niere also nicht mehr genug Bicarbonat reabsorbieren oder wieder bereitstellen. Das ist ja die Aufgabe der Niere im Säurebasenhaushalt. Die Aufgabe der Niere, Säure auszuscheiden, ist gar nicht so vorrangig, sondern hauptsächlich ist die Nierenaufgabe eben Bicarbonat zu regenerieren. Und wenn er das nicht mehr kann, dann verstärkt er dadurch seine Azidose. Das wäre so ein Beispiel, wie ich dann sehen kann, der ist im Bicarbonat sogar leicht erniedrigt, 19,8 und hat einen 80er CO2, dann hat er zwei Probleme, die ineinander greifen. Also respiratorische Azidose, die Erwartung ist ein Bicarbonat hoch. Für 10 PCO2, also in Millimeter Hg, für 10 akut 1, ein Bicarbonat hoch und für 10 Millimeter Hg CO2 chronisch geht das Bicarbonat um 4 hoch. Und auf jeden Fall geht das Bicarbonat nicht runter, wenn die renale Kompensation funktionieren würde. Und nur der Vollständigkeit halber, Alkalose, respiratorische Alkalose, 10 CO2 runter macht 2 Bicarbonat runter, 10 akut und chronisch geht das Bicarbonat um 5 runter. Bei einer respiratorischen Alkalose. So, und bei der metabolischen Azidose ist es dann anders. Da geht pro Bicarbonat das CO2 um 1 runter. Bei einer metabolischen Alkalose, da geht das CO2 um 7 hoch. So, das sind so Anhaltsdinge und das gucke ich mir dann an. Kompensiert er eigentlich? Kompensiert er also in die richtige Richtung? Also CO2 hoch, dann soll er Bicarbonat bereitstellen, also hochgehen. Wenn er das nicht tut, hat er ein Kompensationsproblem. Umgekehrt, Bicarbonat-Störungen als Ausdruck der metabolischen Azidose fordern eigentlich, dass sie eine respiratorische Kompensation machen. Und das heißt zum Beispiel bei einer Azidose, wo Bicarbonat verbraucht ist, der Wert ist also niedrig, dann sollte das PCO2 runtergehen, damit der Körper über eben Pulmonalsäuren verliert, erstmal zum Kompensieren. Das sind so die ersten Eindrücke, die man damit hat und kann sich anhand dessen überlegen, ey, der ist überhaupt nicht vollständig kompensiert, was hat der denn noch dabei? Und hier war es eben sein AKI und es war eben seine schwere Durchfallerkrankung.
Ja, klar.
So. Das waren jetzt viele Worte, ja, ne?
Ja, genau. Und jetzt kommt unser mathematisches Talent. Nephrologie besteht ja auch aus vielen schönen Formeln und man kann wahnsinnig tolle Sachen berechnen. Wenn man so ein Zettelchen in der Hand hat, dann manchmal ist das BGA-Gerät sogar so nett und schreibt dann noch was hin, was sich Anionenlücke nennt.
Ja.
Ja, und dann ist die Frage, ist das wieder mal nur was für Nephrologen? Und wir rechnen das ja auch gerne aus, aber was macht man denn sozusagen damit im klinischen Alltag?
Wer das noch schneller ausrechnet immer, waren immer schon die Anästhesisten, weil sie gerne so Parameter haben. Und wenn man dann zum Konsil kommt auf eine anästhesistische Intensiv und die sagen pH, CO2, O2 und Bicarbonat und außerdem die Anionenlücke ist so und so. Damit man wieder sozusagen so ein bisschen Oberhand gewinnt, dann fragt man als Nephrologe nach, welche Anionenlücke, und das wissen die eben nicht. Da geht es um die Urin-Anionenlücke. So, also Anionenlücke ist heutzutage, wird in den meisten oder in vielen Geräten, und das wird immer mehr werden, immer wenn Geräte erneuert werden, dann rechnen sie auch die Anionenlücke aus. Das ist ja trivial. Da ist einfach nur ein Algorithmus in dieser kleinen Maschine, die ausrechnet Natrium minus Bicarbonat minus Chlorid. Das ist ja die Anionenlücke. Und die sollte man machen, weil wir also jetzt müssen wir subklassifizieren bei den Azidosen und Alkalosen. Und bei Azidose subklassifizieren wir eben, ob sie eine normale oder eine nicht normale Anionenlücke haben. Und für die nicht normale Anionenlücke, wenn sie erhöht ist, dann heißt es, es sind Anionen im Körper, die wir nicht messen können oder nicht messen in der Routine, die aber das Chlorid und Bicarbonat aus der Gleichung rausdrängen. Es ist so, wir müssen ja elektrisch neutral sein überall. Wenn also Bernd und ich uns die Hand geben, dann blitzt es ja nicht, weil wir unterschiedlich geladen sind, und so ist es natürlich im Serum auch, dass ist immer ausgeglichen, es gibt immer gleich viel Kationen wie Anionen. Und diese Lücke ist keine biologische Lücke, sondern eine Messlücke von uns. Die Kationen, die kann man leicht messen, das ist Natrium und Kalium. Und weil Kalium zwischen 3 und 5 normal ist, über den Daumen, und wenig an dieser Lücke ausmacht, also das Kalium schwankt dann bei einem Patienten um einen Millimol oder so, haben wir es großzügig einfach gestrichen, weil es ein konstanter Punkt ist. Genauso Calcium und Magnesium sind ja im Millimol-Bereich immer konstant. Ich weiß, da gibt es Veränderungen, aber die sind für die Lückenrechnung nicht wichtig. Deswegen sagen wir einfach über den Daumen, die Kationen werden repräsentiert durch das Natrium. Und jetzt suchen wir danach die Anionen, und das sind nun mehrere, und das ist vornehmlich Chlorid und Bicarbonat, und die anderen Anionen sind auch konstant. Wir alle haben ein Laktat unter 1, wir alle haben Ketonkörper unter 1 und Albumin ist negativ geladen, ist ebenfalls immer konstant bei uns, so ungefähr 35 wäre für uns ja normal. Und die werden nicht mitgemessen, die spielen dann aber da rein. Entweder wenn sie wie bei Albumin deutlich runtergehen oder wenn sie wie bei Laktat oder Ketonkörpern richtig hochgehen. Und diese Lücke, die erfassen wir damit. Wir wissen, wenn die Lücke vergrößert ist, dann sind irgendwo Anionen im Spiel, die Chlorid und Bicarbonat wegdrängen aus der Gleichung und dann zum Tragen kommen. Und diese Anionenlücke ist total stabil. Wir alle kommen mit einer Anionenlücke von 12 auf die Welt und wir sterben auch mit einer Anionenlücke, jedenfalls kurz vorher von 12. Also das ist ein ganz konstanter Wert. Und der Normalwert ist 12 plus minus 2. Ich würde sagen, heutzutage, das ist ein bisschen ernährungsbezogen auch, es ist wahrscheinlich eher 10 plus minus 2. Und jetzt muss man einfach kennen, diejenigen, die die Anionenlücke hochtreiben, weil das sind die gefährlichen. Wir können nachher auch noch über die Anionenlückenerniedrigung reden, aber die Anionenlückenerhöhung, also mehr nicht gemessene Anionen, die also die Messlücke bestimmen, merkt man sich über Kussmaul. Kussmaul, berühmter Pathologe und auch Internist. Und da nehmen wir die Anfangsbuchstaben von Kussmaul. Und das K steht für Ketoazidose, das U steht für Uremie, das S steht für Salicylsäure, sozusagen als ersten Parameter. Salicylsäure Vergiftung gibt es heutzutage nicht mehr so viel, aber im amerikanischen Bereich scheint es immer noch eine klinische Relevanz zu haben. Und das zweite S ist gestrichen, weil dann kommt das M. M steht für Methanol eigentlich, aber ich schreibe immer mit rein Metformin. Das sehen wir gleich noch, was Metformin macht, aber einfach zu merken, das ist etwas Wichtiges. So, jetzt haben wir KUS, Ketoazidose, Uremie, Salicylsäurevergiftung und andere Vergiftungen, die da auch mit reinspielen können. Methanol und A für Ethanol oder Ethylenglykolvergiftung, und das jetzt sind wir bei Kusma, und jetzt kommt das U für die Uremie, weil sie häufig ist, und L für Laktat. Und die ersten beiden sind die gefährlichen. Das Laktat wie auch die Ketoazidose können erhebliche Probleme oder Gefährdungen für den Patienten machen. Also man macht die Anionenlücke, Natrium, weniger Chlorid, weniger Bicarbonat, das ist ruckzuck erfasst. Wenn das nicht 12 ist, dann bitte nachdenken. Heutzutage werden in den BGA-Geräten immer die Laktate auch mit gemessen. Aber es kann sein, dass sie in einer sparsamen Situation sind, dann nimmt man die Laktatelektrode raus und dann müssen sie es selber rechnen. Entscheidend ist, dass sie nachdenken darüber. Laktat geht auch bei als Co-Player mit hoch. Also eine Ketoazidose, Und das wäre ja sozusagen die Typ-1-Diabetiker-bezogene Azidose. Die geht, wenn sie fortgeschritten ist, einher mit einer Laktaterhöhung. Also da ist gar nicht das Laktat das Treibende, sondern eigentlich die Ketoazidose. Und wenn man eine Anionlücke hat, also wir messen die Anionlücke auf 21 und das Laktat ist aber nur 3, dann soll es uns sagen, ey, da ist ein anderes Anion drin, was möglicherweise die Hauptursache ist. Und das wäre zum Beispiel Ketonkörper. Und wir haben so einige Künstler in unserem Umfeld, die wiederholt mit ihrer Ketoazidose kommen, junge Typ-1-Diabetiker, die es natürlich schwer haben, diese Konstanz in ihrem Lebenswandel immer umzusetzen und richtig zu spritzen und so weiter. Ich habe eben Metformin gesagt, einfach wichtig, weil wir Nephrologen müssen es wissen und es ist eine sehr gefährliche Laktatazidose. Das ist ja die zweite oder Typ-B-Laktatazidose und die kommt nicht zustande, weil irgendwo ein Stoffwechsel, muskulär oder wie bei Darmischämie, da ist es ja typisch, bei Gewebeuntergang fällt Laktat an oder bei schwerer Gewebeischämie schaltet ja das Gewebe auf eine andere Glykolyse um, wobei Laktat entsteht. Das ist sozusagen nicht so gefährlich, wenn ich das Problem gelöst habe. Zum Beispiel arteriosklerotischer Mensch wird ordentlich hypovolem, deswegen hypotensiv. Und dann kommt seine Arteriosklerose im Bereich der Arteria mesenterica superior zum Tragen. Er hat dann eine relative Darmischämie, macht eben ordentlich Laktat. Mit Metformin ist es anders und das sollen sich alle merken. Metformin ist quasi ein Zellgift, ist ein Gift der Mitochondrien. Und das Metformin hält an. Die kann über Tage anhalten, diese Laktatazidose. Man misst dann auch das Laktat. Man muss nur wissen, das ist jetzt nicht so einfach gegessen. Und deswegen ist es sehr gefährlich, ist es seltener bei allen Diabetikern, die so grenzwertig sind. Mit ihrer Nierenfunktion muss man wissen und sie unterrichten, sobald sie sich irgendwie klinisch verschlechtern, Durchfall, Fieber oder was anderes, dann muss Metformin pausiert werden und das ist vielen Ärzten in Praxis und Klinik nicht klar. So, das ist die Anionlücke. Die ist wichtig und sie hilft. Und eine typische für eine Erniedrigte wäre zum Beispiel ein nephrotisches Syndrom. Da kann es sein, dass man einfach so viel Albumin verliert, dass die Anlücke sich dann ändert. Negative Ladung, Albumin, verliere Albumin, dann wird die Anionlücke kleiner, weil dieses ungemessene Anion fehlt. Das wäre das zur Anionlücke. Kussmaul, die wichtigen sind Ketoazidose und Laktat. Natürlich ist die Uremie als solche das allerwichtigste Krankheitsbild, was es auf dieser Welt gibt. Aber die Azidosen, die allein die Uremie macht, die sind gar nicht so stark. Keto und Laktat, die treiben viel stärkere Störungen des Säurebasenhaushalts mit sich.
Ja, da waren jetzt sehr viele gute und auch praktische Tipps dabei. Eine Frage, die mir im Konsildienst immer wieder von jungen AssistenzärztInnen oder auch fachfremden KollegInnen gestellt wird, ist, wenn sie eine BGA gemacht haben und dann, sagen wir mal, ein Bicarbonat von 18 haben, eine metabolische Azidose, ab welchem Bicarbonatwert, ab welcher Reduktion sie denn therapieren sollen und ja, bei welchem Wert sie auch wie viel therapieren sollen. Was sagen Sie dazu? Was soll man da beachten oder ab wann legt man mit der Korrektur und der Medikamentengabe los?
Ja, ganz, also das ist ja etwas, viele Ärzte möchten unbedingt was tun und irgendwas zu infundieren ist immer gut, ne? Also dran denken, die gute alte Kochsalzlösung, das haben wir alle gelernt, können eine Alkalose treiben. Und genauso können dann andere Infusionen etc. Korrekturen Probleme machen. Und was ich immer finde, ist, dass man sich die ganze BGA und die ganze Geschichte und verdirbt, indem man da jetzt was reingießt. Also ganz sicher würde man heutzutage sagen, dass es nicht geboten ist, nicht indiziert ist, vielleicht sogar fehlerhaft ist, wenn man bei einem pH, von der noch eine 7,2 im Buch stehen hat, Bicarbonat gibt. Ich bin auch nicht der Meinung, dass 7,1 ein Bicarbonat fordert, was manche anders bewerten wollen. Und das Entscheidende ist, dass man bitte die Ursache versteht, warum haben wir da eine Bicarbonatminderung, was ist das eigentlich für eine Azidose? Und wenn ich das korrigiere, dann glauben alle, der hat keine Azidose. Das erlebe ich immer wieder auf den Intensivstationen. Da wird teilweise wegen der Azidose und wegen der Laktatazidose, sagen sie dann immer, eine CVVH herangesetzt. Ja, das heißt, ich führe sehr viel Bicarbonat die ganze Zeit zu. Ich bin aber auch blind. Ich bin dann blind für Azidosen metabolischerseits und ich bin übrigens auch renal blind. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie mein akutes Nierenversagen oder das AKI abläuft. Deswegen, ich habe überhaupt kein Interesse dran, dass so frühzeitig Bicarbonat gegeben wird. Macht zusätzlich auch noch eine Natriumbelastung. Aber der Hauptteil ist, es verwischt Ihren Blick. Das ist, als ob Sie eine Visusminderung von 5 Dioptrien haben. Machen Sie es nicht. Erst die Ursache klären und dann können Sie gerne was an Bicarbonat hinterhergießen. Das kann man auch berechnen, den Bicarbonatbedarf, aber auch das ist mir zu akademisch gedacht. Schauen Sie lieber, ob jemand mit einer Gabe von 100 Milliliter Bicarbonatlösung, ob er sich dadurch korrigieren lässt. Also, es gibt sicher keine Bicarbonatregel für 7,2 und drüber. Es gibt Leitlinien oder Vorschläge ab 7,1, also 7,1, 5 oder sowas zu machen. Mache ich auch gar nicht. Und bei 7,0 ist es umso dringender zu klären, was der Patient hat, als dass man die korrigiert. Das Argument ist immer, dass die Katecholamine dann nicht so gut stimmen. Ja, dann soll man sich bitte überlegen, warum jemand überhaupt katecholaminbedürftig ist, etc. Und das wird selten besser, nur weil man die Azidose klärt. Wenn man aber die Ursache der Azidose nicht klärt, ist man verloren, beziehungsweise Ihrem Patienten wird es zum Nachteil. Sehr vorsichtig, zurückhaltend sein. Es gibt keinen Grund, irgendetwas, und da bin ich sogar noch schärfer, irgendwas mit einer 7 davor bicarbonatmäßig zu klären. Aber man kann sicher sagen, 7,2 und drüber kein Bicarbonat, 7,1 und drüber kann man überlegen, ich finde es nicht geschickt und 7,0, da werden viele es machen, ich mache es trotzdem nicht, ich gucke mir lieber einen Patienten an.
Und wenn man das Ganze jetzt mal ins chronische Setting transferiert?
Ach ja, das ist gar nicht so leicht. Wir haben ja Leitlinien zum Säure-Basen-Haushalt, die sind ja fast tragisch. Da steht nur drin, dass man das Bicarbonat als Zielwert 22 haben soll. Ja, das soll man auch, aber eigentlich soll man auch da eher überlegen, warum das so ist. Also ich hatte, und das ist eben BGA. Ich habe einen Patienten gerade letzte Woche gehabt, Peter, ganz netter Mann, dialysiert sehr stabil und so weiter. Ist auch ziemlich compliant. So, der hat also, ich habe es mir vorhin nochmal schicken lassen, der hat ein Bicarbonat von 12. Und das heißt natürlich, dass ich, Herr Heuer als Professor und Ordinarius, doch bitteschön das regeln kann. Und dann, ich kenne den seit einer Zeit, ist er bei mir an der Dialyse. Ich mache unten in der Stadt im Zentrum noch eine eigene Schicht. Die macht mir einfach Spaß. Und wir reden und dann sage ich, können Sie doch nochmal schauen, wie viel Urin haben Sie noch? Ja, ein Liter. Ob Sie nochmal sammeln und irgendwie, falls Sie beim Sammeln eine Portion verpassen, irgendwie, an den Baum im Park oder so, dann sagen sie es einfach, dann kann ich das hochrechnen. Sagt er, ja, ach, das wäre eigentlich nicht so das Problem. Das wäre eher so mit dem Stuhlgang. Und dann dachte ich, heuer, was für ein Idiot bist du eigentlich? Das ist ein Crohn-Patient, der ist vor einer ganzen Zeit operiert worden, was man heute vielleicht nicht mehr so machen würde. Und der hat ein Kurzdarmsyndrom. So, und da kann ich mich auf den Kopf stellen mit meinen Dialysekenntnissen, wenn ich nicht kapiere, dass der mit dem Kurzdarmsyndrom sehr viel Bicarbonat verliert, dann habe ich die Medizin nicht kapiert und dann werde ich ihm auch nicht helfen. Ich habe den nämlich natürlich schon mit viel Bicarbonat substituiert und das Bicarbonat an Dialyse auf 38 gedreht. Aber jetzt neuer Anlauf von mir. Ich werde den nochmal in eine wirklich gute Kronsprechstunde und Ernährungsberatungsstelle bringen. Wir haben da was Gutes an der Hand und die werde ich motivieren, sich um ihn zu kümmern, denn er berichtete mir dann, während seiner Urinsammelperiode hat er auch 10 Stühle gehabt. Sagte, oh mein Gott, wie machen Sie das denn? Ja, und so. Naja, so. Das soll heißen, wir korrigieren das Bicarbonat. Ich finde es wichtig, in der Prädialysephase 3b und 4, da sollte man drauf achten und schauen, ob man mit einer leichten Maßnahme Bicarbonat substituiert, dem Patienten hilft. Besonders den jungen Patienten, wenn die auch noch sportlich sind, die haben in der Azidose natürlich versuchen, die respiratorisch das zu kompensieren und haben eine leicht erhöhte Atemfrequenz, auch in Ruhe, so um 2 Atemhübel pro Minute. Aber wenn die sich anstrengen, was einige von meinen machen wollen, dann oder Treppen steigen und so, dann merken die eine schnellere Luftnoterschöpfung, als sie es sich selber vom Muskelstatus oder Sportlichkeit her zuordnen wollen. Also das kann man schon machen. Das andere ist, wir wissen, dass und das weiß man aus der Kindermedizin, wo es die renal-tubulären Azidosen gibt, dass die Azidose erhebliche Auswirkungen haben kann auf den Knochenstoffwechsel. Und da sind wir natürlich mittendrin in einem leidigen Thema der Nephrologie, Mineral Bone Disease. Deswegen sollen wir es ausgleichen. Sonst ist es nicht so wichtig. Ich mache es nicht mehr so offensiv, wie es die Leitlinie sagt, dass wir 22 machen sollen. Also wenn einer bei mir 3 oder 4 Bicarbonat-Tabletten pro Tag schluckt, dann ist es aber auch gut damit. Das finde ich schon sehr unangenehm. Und man verliert die Compliance der Patienten, wenn man denen, also ich habe Patienten, die kriegen 4x2 steht im Buch. Also ich weiß nicht, ob einer von Ihnen schon mal Bicarbonat geschluckt hat. Ich mache das manchmal bei Visite, wenn die da gerade mal wieder bei meinen Tubulopathien 20 Kalinor aufgeschrieben haben, dann sage ich, jetzt schlucken alle eine Kalinor und genauso mit Bicarbonat. Machen Sie mal. Das blubbert ordentlich und ist unangenehm und Ihr Patient verliert Vertrauen in Sie. Also diese sehr, 22 zu erreichen, mit leichten Maßnahmen ja, drehen Sie Bicarbonat auch etwas höher an Dialyse, seien Sie sich bewusst, dass Sie Natriumlast heranführen und dann darauf achten, Sie geben es sonst auch gerne als Citrat, das wird ja dann gleich verstoffwechselt, dass man den Dialysepatienten kein Kaliumcitrat zuführt. Also in der Prädialyse, Stadium 4, auch 3b manchmal schon, da würde ich substituieren, aber diese Kämpfe gegen die Natur bei Dialysepatienten, nein, da dürfen Sie irgendwann aufhören. Unter 18 ist doof, denken Sie neu nach, was da eigentlich Sache ist.
So, und jetzt klassischer Stationsdienst, man macht morgens seine kleine Runde und dann nimmt man eine BGA mit und stellt sich in die Titteltasche und eine Stunde später, ach Schreck, da ist ja noch eine BGA, die muss ich noch messen lassen, geht zum BGA-Gerät, steckt das Ding da rein, Problem oder kein Problem?
Ja, das kann man gerne machen. Die Maschine misst das, aber das ist Tüdel. Also die müssen gekühlt sein und möglichst schnell oder machen. Sie haben heutzutage an der Dialyse überall eine BGA stehen. Das gehört ja zum Qualitätssicherungssystem dazu, dass eine BGA verfügbar ist. In jeder Notaufnahme gibt es das bei uns auf den Notarztwagen. Die fahren mit BGA-Geräten raus. Oder die anderen Stationen, internistischen, die kommen oft bei uns an Dialyse vorbei, weil sie eine BGA haben wollen. Sie muss gekühlt sein, das darf dann 2 Stunden unterwegs sein, aber ich weiß nicht, welche Ice Cubes 2 Stunden halten. Das, was ganz entscheidend ist, wenn Sie wirklich Medizin machen wollen, dann nehmen Sie es ab, ganz am Ende, nehmen das Ding selber, gehen an Dialyse und spritzen es rein, weil sonst die Probe sich zu sehr verändert. Selbe Diskussion gibt es übrigens für Kalium auch, dass Kalium, wenn es in der Prä-Analytik zu lange irgendwo rumliegt, dann gibt es doch Zelllysen oder Thrombolysen und dann wird Kalium frei. Aber wie gesagt, das sollte man schon machen. Die sogenannte Prä-Analytik muss stimmen, sonst ist Quatsch. Und wenn jemand gerade an einer BGA-Maschine ist oder übrigens immer, wenn ich zur BGA-Maschine gehe, dann spült die gerade und kalibriert. Da muss man wirklich jemanden fragen, ob er das gleich danach reinschiebt, aber sich wirklich vergewissern, dass das macht. Sonst bleibt man lieber da, weil man nur Fehlwerte kriegt und Fehlentscheidungen treffen kann.
Ja, wunderbar. Ich glaube, wir können jetzt noch stundenlang da weiter zuhören.
Ich habe noch 4 Stunden freigenommen mir heute.
Ja, super. Das ist auf jeden Fall gut, weil wir brauchen ja auf jeden Fall noch ein paar Nachfolge-Podcasts. Die würden wir dann gleich im Anschluss nach dem hier machen. Aber vielleicht hast du noch als kleinen Rauswerfer noch irgendeinen eindrücklichen, spannenden Fall, der dir so spontan unter deinen vielen Dutzend einfällt und der unsere ZuhörerInnen so ein bisschen, sagen wir mal, motiviert und vielleicht auch spannend erscheint.
Klar, das gibt es übrigens in Anführungsstrichen den ganzen Tag findet man was Schönes und das ist ganz witzig. Also Sie können nicht den ganzen Tag alle Fälle lösen. Was machen wir jetzt? Wir hatten zum Beispiel, das ist übrigens ganz einfach, geht auch schnell. Eine junge Patientin und die kommt und sie hat eine ganz interessante Elektrolytstörung und auch Säurebasenstörung. Sie hat einen pH von 7,6, ein CO2 von 66 und ein Bicarbonat von 63. Und dann denkt man schon mal, Jesus, was hat die denn jetzt? Ne? Und einer der Altassistenten rief dann abends an, hallo Chef, ich habe da mal was Interessantes. Ja, das fand ich auch interessant. Ganz junge Frau, ausreichend heiter und irgendwie hatte gar keine Vorerkrankung und so weiter. Also Alkalose. Und hatten CO2 erhöht auf 66 rauchte aber nicht relevant. Sie hatte da ein bisschen andere Dinge, die aufheitern können, aber das war und hatten Bicarbonat von 63. Und da ist die Bicarbonatstörung vorrangig, aber jetzt gehen Sie mal an die Anionlücke ran und Natrium war 126. Und das Bicarbonat 63 und das Chlorid war 57. Und damit kommen Sie ja auf eine Anionlücke von 6 oder 7 mit den Kommazahlen, leicht erniedrigt. Hatte auch ein bisschen wenig Albumin, kam später raus, aber dieses 57 Chlorid, das soll Sie aufmerksam machen. Das ist für mich oft der vierte Punkt, den ich mir angucke. pH, CO2, Bicarbonat, dann gucke ich, wie das Chlorid eigentlich ist. Weil ganz viele Säurebasenhaushaltsstörungen und Kaliumstörungen laufen zusammen mit Chloridstörungen. Und was hatte sie gemacht? Sie war eine Bulimie-Patientin, die das auch über Wochen bei uns verneinte und immer wieder mit Hypokaliämien etc. kam. Und die über das Erbrechen verliert sie nicht nur Salzsäure, also das Proton. Sie war ja so, da hat sie eine gewisse Alkalose-Neigung vielleicht zu, aber der Hauptpunkt war bei ihr der Chloridverlust und der ist viel größer eigentlich als der H-Plus-Verlust. Sie hat so viel erbrochen, dass sie viel Chlorid verlor. Und jetzt, damit die Anionlücke stimmt, muss ein anderes Anion eben rein und das ist das Bicarbonat bei ihr. Sie hat deswegen so ein sehr, sehr hohes Bicarbonat. Also die Niere arbeitete wie verrückt, um möglichst viel Bicarbonat herzustellen, damit eben Anion und Kation gleich waren. Und schon einer der Mechanismen war bei ihr, dass das Natrium ein bisschen erniedrigt wird, damit sie überhaupt genug Anionen dagegen stellen kann. Also bei Erbrechen, das ist gar nicht so selten, oder bei schweren Durchfällen gibt es Chloridverluste, die dann zusätzlich eine Säurebasenstörung hervorrufen. Das hat mir Spaß gemacht, aber merken, gastrointestinale Dinge, sowohl oben als auch unten hinaus, gehen mit einer Chloridstörung einher. Und Chlorid hat viele Gegenregulationsmechanismen, weil es einfach ein so wichtiges Anion ist oder unser mengenmäßig häufigstes Anion. Das wäre so etwas dran denken und auf das Chlorid bitte gucken. Viele der metabolischen Azidosen hängen zusammen mit einer Chloridstoffwechselstörung. Chloridstoffwechselstörung, das ist Quatsch. Also mit einer Störung der des Chlorid-Haushaltes. Chlorid wird ja nicht verstoffwechselt. Ja. Und die hatte es immer negiert und dann hatte ich irgendwann die dann zum Kieferchirurgen geschickt, weil bei Bulimie, der schrieb das auch, passt genau. An den Frontzähnen hatte sie deutliche Erosion an der Innenseite der Vorderzähne, der Frontzähne, weil sie durch die viele Salzsäure eben eine Schädigung des Zahnschmelzes hatte. Sie lebt noch, sie ist häufig in der Psychiatrie gewesen und eigentlich ganz tragisch, die mochte ich sehr. Sie hatte einen ungewöhnlichen Lebenswandel, aber der macht mir ja eher Spaß, als dass er mich erschreckt. Und ja, das wäre so etwas. Und sonst kann man auch eingehen in Addison-Krisen als Alkalosen. Also wir haben jetzt zum Schluss hier zwei Alkalosen. Oder daran denken auch die Gittlemans, die können eine leichte Alkalose haben und haben aber normales Chlorid. Naja, so, also Chlorid ist ein weiterer Parameter, der wichtig ist. Und allein eine Durchfallserkrankung nur wegen des Chloridverlustes führt zu einer Säurebasenhaushaltsstörung. Ich könnte dir noch mehr erzählen. Ich hätte.
Ja, du sprühst ja sozusagen vor spannenden Fällen. Wir müssen wahrscheinlich wirklich nochmal so ein kleines Educational mit Säurebasenfällen machen, weil das ist ja wunderbar. Man kann das auch so schön darstellen, weil es sind ja ein paar Zahlen und es läuft eigentlich sofort ein Bild runter, was möglicherweise dahinter stehen kann und was nicht, was ja bei vielen anderen Erkrankungen, und das ist vielleicht auch der große Charme der BGA, da muss man nicht immer, sag ich mal, erst den Patienten einmal auf den Kopf stellen, sondern man macht so einen kleinen Ausdruck und weiß schon wahnsinnig viel mehr. Und das finde ich persönlich auch eigentlich das Faszinierende daran, ganz abgesehen davon, dass es genug Kolleginnen und Kollegen gibt, die diesen weißen Zettel am liebsten eigentlich immer nicht zu Gesicht bekommen mögen. Ja,
ja, aber ich habe ihn nämlich sofort da, selbst auf Notarztwagen, die haben es ja gleich, dass der erste Blutwert, den wir ja überhaupt haben, sie schicken es sonst ins Labor, gut, der Zuckerwert, der ist noch schneller da oder so, die haben sie aber mit der BGA, ja, das ganz schnell da und können sich schon mal losdenken. Und es hat so eine gewisse Freude des Nephrologen, vielleicht auch Eleganz, wenn man dann schon die richtigen Hinweise geben kann und sich nur noch durch das Hauptlabor dann bestätigen lässt. Ja.
Ja, super.
Also so ganz ist es mit Nephrologie. Machen Sie bloß Nephro. Es ist ein schönes Gebiet und Sie finden viele Gebiete, wo Sie sich ein bisschen drauf einarbeiten, spezialisieren können. Es macht Spaß. Ich denke aber am meisten Spaß an der Nephrologie macht es ja, dass wir unsere Patienten so lange haben. Ich habe ja viele Patienten, die kenne ich seitdem ich in Marburg bin, seit 20 Jahren. Und die begleite ich durch ihre Dialyse, ihre Transplantation und dann Verlust und dann PD und dann wieder Dialyse. Und es sind so viele tolle und tapfere Menschen da. Und ich mag diese langfristigen Krankheitsgeschichten. Und wenn ich dann nach 2 Jahren den Crohn nicht mehr auf Lager habe, dann stört es mich im Sportlichen, dass ich das nicht wusste. Sowas, Nephro ist ein tolles Gebiet. Haben Sie Freude dran und machen Sie mal ein bisschen PGAs. Die meisten können es nicht. Und die Urin-Anion-Lücke machen wir nächstes Mal. Genau. Die ist gar nicht so schlecht.
Ja, das war ein sehr gutes Schlusswort. Jo. Ich finde, das waren heute ganz tolle Inhalte und ich hoffe, die ZuhörerInnen haben ihren Spaß mit der Folge. Herzlichen Dank, Professor Heuer, dass Sie heute unser Gast waren.
Sehr gerne. Und tschüss an alle.
Tschüss.